Deutschlandfunk Kultur. Die besondere Aufnahme.
Dieses Jahr 2020 ist das Jahr für Ludwig van Beethoven. Doch die rauschenden Feste zum 250. Geburtstag sind größtenteils abgesagt oder verschoben oder finden ganz einfach im Netz statt. Das alles aber gilt nicht für das Flex-Ensemble. Das Klavierquartett aus Hannover hat sehr lange auf dieses Jubiläum hingearbeitet. Im Februar dieses Jahres waren die vier MusikerInnen in der Jesus-Christus-Kirche in Dahlem und nun liegt sie auf dem Tisch, die neue, die dritte CD mit dem Titel Inside Eroica. Das Herzstück dieser Aufnahme ist die dritte Sinfonie von Beethoven, eine Sinfonie, die damals einem musikalischen Erdbeben gleichkam, weil sie alle bisherigen Rahmen und Vorstellungen sprengte. Um der Sinfonie mit den Ohren des 21. Jahrhunderts vielleicht noch ein bisschen näher zu kommen, um noch tiefer in die Partitur eintauchen zu können, hat das Flex-Ensemble zwei Auftragswerke an Gordon Williamson vergeben und eingespielt. Herzlich willkommen zur besonderen Aufnahme mit der Cellistin Martha Beismer und dem Pianisten Johannes Nies vom Flex-Ensemble. Schön, dass Sie im Studio sind. Guten Abend.
Hallo.
Hallo.
Dankeschön.
Mein Name ist Carola Malter. Jubiläen sind ja nicht selten eine sehr willkommene Möglichkeit, sich mit einem Ereignis oder einer Persönlichkeit ganz intensiv zu beschäftigen. Das ist ja nicht immer und unbedingt mit glühender Leidenschaft und einem wirklich neuen Blick verbunden, weil man manchmal auch schlichtweg in das Förderfüllhorn guckt. Wie war das jetzt bei Ihnen? Was war die Motivation mit der dritten Sinfonie in einer Kammermusikbearbeitung von Ferdinand Riest und zwei themenbezogenen Kompositionen von Gordon Williams ins Studio zu gehen? Woher kam diese Lust, diese Unbedingtheit, diese Stücke einzuspielen?
Eroica begleitet uns schon ein paar Jahren. Also wir spielen das schon ein paar Jahren, steht es im Programm und wir haben da so viel dran gearbeitet. Es ist wirklich ein ganz langes Prozess gewesen. Und wenn dann dieses Jubiläum kam, war das eigentlich eine sehr logische Entscheidung, um das aufzunehmen.
Beethoven hat ja für ihre Besetzung noch viel mehr geschrieben.
Ja, wobei das ja bei ihm tatsächlich dann immer Frühwerke waren, die man dann tatsächlich nicht mit einem Stück wie der Eroica in der Klavierquartettversion vergleichen kann. Und für mich war es tatsächlich so, ich habe tatsächlich erst, weil ich ja etwas später zum Flex-Ensemble dazugekommen bin, erst seit 2018 dabei bin, tatsächlich erst von dieser Ferdinand Ries-Version eben durch das Flex-Ensemble Kenntnis bekommen und muss sagen, ich war sofort begeistert, weil ein Werk wie die Eroica so in die eigenen Finger zu bekommen, ist natürlich immer eine besondere Herausforderung und das hat mich von Anfang an sehr gereizt und ja, ich war eigentlich immer mit großer Begeisterung dabei und war sehr froh, dass wir auch dann relativ schnell auch auf die Idee gekommen sind, dieses Beethovens Jubiläumsjahr als Anlass zu nehmen, die Eroica dann auch aufzunehmen und ja, die Arbeit hat sich meiner Meinung nach in jedem Fall für uns auch als Ensemble sehr gelohnt, weil man doch sehr viel daran lernen kann, weil es andere Probleme gibt wie bei Originalliteratur für Klavierquartett, die sich eben aus der Besetzung und auch aus dem Original ergeben, weil man ja doch versucht, ein Orchester manchmal zu imitieren. Dann merkt man manchmal, das haut nicht so gut hin, dann sucht man nach neuen Lösungen. Und es war ein wirklich toller, intensiver, faszinierender Prozess. Und ich denke mal, das Ergebnis können wir eigentlich ganz zufrieden mit sein.
Von Peter Goelke stammt der Satz, dass die Musik der Eroica an den Rändern der Integrierbarkeit angesiedelt sei, was sie auch heute noch so überaus modern erscheinen lässt. Wie modern ist Beethoven für Sie, für das Flex-Ensemble?
Also wenn man anfängt zu arbeiten, merkt man, wie modern das, wenn man überlegt, für diese Zeit war das natürlich ein Erdbeben, wie Sie gesagt haben. Ich glaube, man merkt es erst, wenn man wirklich reintaucht. Also es ist jede Fuge, die erscheint in der meist komischen Momenten und wie das wieder verflechtet wird. Also es ist wirklich ein wunderbares, geniales Stück. Das merkt man jedes Mal wieder, wenn man weiterarbeitet.
Und wie modern ist er für uns heute im 21. Jahrhundert? Ich meine, Ihre Hochschulzeit in Hannover liegt ja noch gar nicht so lange zurück.
Ja, natürlich für unsere Ohren ist Eroica vielleicht nicht mehr so eine große Überraschung, als es damals war. Das ist logisch, aber es bleibt einfach wunderbare Musik. Ich kann das nicht trennen von einer neuen Erfahrung jedes Mal.
Ja, für mich ist es auch die Tonsprache an sich, empfindet man jetzt heute vielleicht nicht unbedingt als modern, aber die Mittel, die er eingesetzt hat und sei es manchmal auch diese unglaublich abrupten Wechsel und Kontraste und auch dieses Ausweiten jeglicher Konvention, das finde ich, bleibt immer wieder faszinierend und hat diese Idee des Modernen in sich. Und das, ja, finde ich, ist die Eroica eigentlich somit das erste Stück, was so diesen extremen Freiheitswillen hat, mit allen Konventionen zu brechen. Und in dem Maße würde ich es auch noch als modern bezeichnen wollen.
Das Flex Ensemble ist seit seiner Gründung 2014 ja immer auf der Suche nach neuen Wegen, neuem Repertoire. Den Rahmen für diese neue aktuelle Produktion liefern zwei kleine Auftragswerke von Gordon Williamson, ich habe es vorhin schon gesagt, mit dem kanadischen Komponisten, der seit 2010, glaube ich, an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover lehrt, verbindet sie eigentlich schon eine etwas längere Zusammenarbeit. Wie lautete Ihr Auftrag an den Komponisten ganz genau?
Ah, das ist eine gute Frage, weil wir haben das wirklich im Gespräch überlegt. Also es war für uns deutlich, dass wir zusammen mit diesem Werk auch ein neues Werk präsentieren möchten. Es war aber nicht gesagt, dass wir zwei Werken, das ist so entstanden. Wir haben ihm gefragt, kannst du dich vorstellen, ein Stück zu schreiben zu dem Eroica? Das war natürlich ein Schock und er hat nicht sofort Ja gesagt. Also das ist natürlich eine ziemlich große Aufgabe. Und wir haben es auch lange überlegt und dann hat er angefangen mit dieser Encore, das letzte Stück, weil er brauchte irgendwie einen humorvollen Ansatz zu dieser großen Aufgabe. Und das hat ihm gebracht zu diesem Idee, um wirklich eine Ouvertüre zu schreiben, was natürlich komisch ist für ein Klavierquartett. Aber so ist das eigentlich entstanden.
Und war nicht sogar die ursprüngliche Idee, ein Variationswerk über dieses Thema aus dem letzten Satz zu schreiben? Doch so eine Art Variationssatz im modernen Gewand.
Nun ist der Track 1 die Kuvertüre. Das erinnert ja in der Tat ein bisschen an die Bäckerei, an Schokoladenüberzug, vielleicht auch an eine Decke, also etwas Umhüllendes. Doch es ist natürlich eine Anspielung, Sie haben es ja schon angedeutet, auf die Ouvertüre. Williamson hat ja Material von Beethoven verwendet. Wie öffnet denn das Stück jetzt die Ohren für das, was dann später kommt, für die Eroica?
Das ist in jedem Fall eine gute Frage und ich bin mir gar nicht sicher, ob man da so eine konkrete Antwort geben kann. Es gibt natürlich im Gewand der Musiksprache des 21. Jahrhunderts Anspielungen auf Beethoven, teilweise auch sehr direkte Zitate, beispielsweise die ersten Pizzicato-Akkorde sind eine etwas verfremdete Anspielung direkt auf die Prometheus-Ouvertüre. Ich würde sagen, auf mich hat das Stück schon eher die Idee, dass im Geiste Beethovens eine Art Ouvertüre erschaffen werden sollte, die aber deutlich mit der Sprache des 21. Jahrhunderts komponiert wurde und dadurch quasi so eine Art Frame, also ein, dass dadurch die Eroica, wenn sie dann erklingt, unmittelbar nach der Kuvertüre, doch anders wahrgenommen wird, da man durch diese moderne Sprache dann anders getriggert ist und das Zusammenkommen eben dieser unterschiedlichen Sprachen in diesem Kontext beleuchtet dann beides wieder in unterschiedlichem Lichte und das finde ich eigentlich sehr spannend daran und deswegen ist es eigentlich so, als würde man dann, wenn die Eroica erklingt, eben mit den Ohren des 21. Jahrhunderts auf sie hören und nicht direkt aus der damaligen Zeit. Das finde ich besonders spannend.
Bevor wir jetzt gleich die Kuvertüre von Gordon Williamson hören, ein paar Gedanken von ihm selber über sein Stück.
Der Gedanke eines Auftakts vor der gewichtigeren Symphonie folgt der klassischen Idee der Ouvertüre. Und doch scheint Beethoven selbst einige Probleme mit dem Schreiben von Ouvertüren gehabt zu haben. Manche existieren in verschiedenen Versionen. Gleich 4-mal versuchte er, eine Ouvertüre für seine Oper Fidelio zu schreiben. Ich denke, ihre Rolle als Auftakt sowie ihre oft recht formelhafte Struktur, gerade wenn er französische und italienische Modelle nutzte, sind alles Aspekte, mit denen Beethoven bei dem Versuch, diese Form zu erneuern, offensichtlich zu kämpfen hatte. Die Idee einer Ouvertüre ist zeitgenössischen Komponisten fast fremd, aber ich fand es umso interessanter, darauf zurückzukommen. Vor allem angesichts des kleinen Widerspruchs beim Schreiben einer Ouvertüre für Klavierquartett.
Ouvertüre von Gordon Williamson, gespielt vom Flex Ensemble. Mit dieser Auftragskomposition beginnt in Zeit Eroica eine neue CD des jungen Klavierquartettes aus Hannover. Zu Gast im Studio für die besondere Aufnahme sind heute Abend Marta Baesmer, die Cellistin, und Johannes Nies, der Pianist. Gordon Williamson war das Vorspiel, und jetzt kommen wir zu dem Hauptstück, der dritten Sinfonie, der Eroica, in einer Fassung für Klavierquartett von Ferdinand Ries. Man kennt sie oder man glaubt, sie zu kennen, die dritte Sinfonie, das Meisterwerk, das sinfonische Erdbeben, das Beethoven mit zwei Blitzen beginnen lässt, gefühlt 1000 Volt. Ein Werk, das in den folgenden vier Sätzen ordentlich mit der Vergangenheit aufräumt. 1804 war die Partitur fertig, 1805 fand die Uraufführung in Wien statt, und die Kritik war sich nach der Uraufführung nicht gleich ganz einig, wie die wilde und kühne Fantasie mit der doch ungewöhnlichen Länge zu bewerten sei. In einem Dresdner Exemplar, übrigens das als Fußnote der Originalausgabe, sollen sogar große Abschnitte überklebt worden sein. Es gibt von der Eroica eine Chamber-Eroica aus dem Jahr 1807, wo sich die Forschung nicht ganz sicher ist, ob Beethoven sie selbst bearbeitet hat. Einig ist man sich hingegen, dass die Fassung, die Sie aufgenommen haben, das Flex-Ensemble vom Beethoven-Schüler Ferdinand Ries ist. Transkriptionen, Bearbeitungen erfreuten sich ja im 19. Jahrhundert mit dem wachsenden technischen Fortschritt, mit einer größeren Mobilität der Menschen und mit dem langsamen Entstehen einer europäischen Kultur, mit mehr Musik in den bürgerlichen Haushalten, einer zunehmenden Beliebtheit. Diesem Trend gab sozusagen Ries nach, auch wenn das Jahrhundert noch ganz frisch war und es war ein sehr einträgliches Geschäft für ihn. Wo haben Sie diesen Fund gemacht? Wo haben Sie die Noten entdeckt, Martha?
Also wir haben das kennengelernt in einem Meisterkurs in Finnland. Das war mit dem Mozart Piano Quartett. Da haben wir Unterricht bekommen. Das war 2014, glaube ich. Und die haben im Dozentenkonzert das Stück gespielt. Und das war zum ersten Mal, dass wir das gehört haben. Wir wussten gar nicht, dass es das gibt.
Ich glaube, das Mozart Klavierquartett hat 2007 auch die erste Einspielung zu diesem
das
Stück
stimmt.
gemacht.
Ja. Mhm. Ja, also da haben wir es zum ersten Mal gehört und dann haben wir gedacht, irgendwann werden wir das auch spielen. Das ist wunderbar, das war sehr beeindruckend. Die haben das auch wunderbar gespielt. Und dann ein paar Jahre später kam das sehr gut für ein Programm zusammen. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Ich habe wirklich ein E-Mail geschickt an der Beethoven-Bibliothek in Bonn. Und es war so einfach. Ich habe einfach gesagt, wir möchten das gerne bestellen. Und die haben Kopien von das Manuskript geschickt. Natürlich ohne Partitur. Das war direkt schon nur die Stimme. Das Arbeiten hat direkt stattgefunden mit einer großen Orchesterpartitur. Und so haben wir angefangen.
Die Sinfonie ist ja ein Wendepunkt. Schönberg hat sich daran beim Komponieren seines ersten Streichquartettes sogar noch orientiert. Eine Bearbeitung kann, aber muss ja nicht einfach nur eine dünnere, eine schlankere Variante sein. Wie ist Ries vorgegangen?
Also ich würde sagen, da man ja weiß, dass Ries auch ein sehr begnadeter Pianist zu seiner Zeit war, von dem guten Beethoven auch gelernt hat. Ich habe immer den Eindruck bei dem Stück, dass er, oder bei der Bearbeitung für Klavierquartett, dass er tatsächlich vom Klavier ausgehend gedacht hat, wie er die Orchesterversion umgestalten kann und dann sehr häufig tatsächlich die Streicher hat auch Bläserstimmen übernehmen lassen und wo man im ersten Moment vielleicht gar nicht darauf kommen würde, das so zu arrangieren. Was wir aber dann so im Laufe der Zeit gemerkt haben, auch weil wir mal andere Versionen ausprobiert haben, wo wir dann aber gemerkt haben, in der Klavierquartett-Version funktioniert es nicht so gut wie das, was Ries dann vorgenommen hat. Und ja, das war eigentlich auch so eine interessante Idee, weil man auch nicht darauf kommen würde, zum Beispiel die Hauptthemen, sei es der Beginn des zweiten Satzes, das komplett ins Klavier zu legen. Dadurch ausgehend natürlich gibt es schon eine ganz neue Hörerfahrung, weil man ja, wenn man sich vorstellt, ein langer Ton auf einer Geige, da hat man so viele Möglichkeiten, diesen Ton zu gestalten mit Crescendo und allen möglichen Mitteln, das, was man auf dem Klavier in dieser Form nicht hat. Und dann fangen ja schon die ersten Diskussionen an. Wie kann man damit umgehen? Wie geht man im Quartett damit um? Und ja, das führte dann auch zu relativ intensiven Diskussionen und Auseinandersetzungen. Und immer natürlich mit dem Ziel, eine überzeugende Endversion zu erzeugen, die dann tatsächlich auch quasi kein Orchesterersatz bietet, sondern wirklich letzten Endes auf eine Kammermusikfassung der Eroica hinausläuft.
Gab es eine Entdeckung bei der Arbeit für Sie persönlich?
Ja, also das ganze Prozess, ich glaube, das hat uns dabei geholfen. Also wir haben wirklich angefangen, in der Partitur zu gucken, jede Stimme, jede, wer hat das eigentlich gespielt? War das Oboe, war das Klarinette? Was spiele ich hier eigentlich? Und wir waren so präzise und auch ein bisschen zu präzise, fast ein bisschen verrückt damit umgegangen. Also das ist, auf einen Moment haben wir gedacht, okay, das ist zu viel, das bringt uns auch nichts. Also wir haben diese Arbeit gemacht, jede Artikulation reingeschrieben und versucht umzusetzen. Und dann haben wir gemerkt, okay, vielleicht ist das nicht, was wir brauchen. Vielleicht müssen wir das loslassen. Und es ist natürlich gut, um diese Sachen zu wissen. Aber danach müssen wir wirklich versuchen, ein Kammermusikstück Stück zu spielen, worum es hier geht, und versuchen, nicht die ganze Zeit diesen Orchesterklang im Kopf zu haben. Und dann hat es wirklich angefangen, Sinn zu machen. Und ich glaube, das war für mich auch so eine Entdeckung, dass man dieses ganze Prozess braucht. Aber für die Eroica selbst habe ich einfach nochmal bestätigt gesehen, wie interessant diese Partitur eigentlich ist. Also die Überraschungen, die man kennt vom Orchesterfassung, wir haben das auch im Orchester mal gespielt oder ich habe es viel gehört, aber es ist nochmal eine ganz andere Sache, um jeden Ton zu analysieren und in der Orchesterpartitur zu gucken, wie genial das Stück eigentlich ist.
Ja, ich finde aus meiner Sicht, ich kannte ihn vorher natürlich auch überwiegend auch dann von seinen Klaviersonaten, und ich finde, es ist dann so erstaunlich, dass er dann doch für die Formsymphonie dann nochmal andere Möglichkeiten und Mittel, kompositorische Mittel auch einsetzt, sei es dann diese gewaltigen Steigerungen oder auch einfach in einer ganz anderen Dimension denkt, und das dann umzusetzen, ist dann auch wieder eine neue Herausforderung gewesen, die aber wirklich sich in jedem Fall gelohnt hat. Und eigentlich ist durch diese Arbeit an dem Stück auch mein Respekt vor Beethoven in jedem Fall nochmal gewachsen.
Ich muss noch mal nachfragen. Ich möchte es gerne noch mal verstehen. Sie hätten ja eigentlich auch sich die Partitur vom Mozart-Klavierquartett geben lassen können. Aber das hatten Sie offensichtlich nicht vor. Denn die haben bisher gespielt.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob die mit dem Partitur gearbeitet haben. Das weiß ich eigentlich nicht. Also wir haben das tatsächlich nicht nachgefragt. Ich glaube, irgendwie war es auch spannend, um es nicht zu haben. Also weil man ist so gewohnt, um alles zu wissen, alles zu sehen.
Alles auf einen Blick.
Genau, auf einen Blick. Und jetzt mussten wir wirklich ein bisschen, das war wie eine große Entdeckungsreise, ein bisschen ein Puzzle. Und ich glaube, wir haben das auch gebraucht.
Was bedeutet so eine intensive Arbeit für ein Ensemble? Wächst man da noch ein Stück weit mehr zusammen?
Hoffentlich. Also wir haben uns auch gestritten, das gehört auch dazu. Aber ich glaube, natürlich jede Form von Arbeit, und wenn es so intensiv ist, auch immer mit einer Aufnahme. Das ist auch noch so eine intensive Phase, wo man einander noch besser kennenlernt und wie wir das zusammen gestalten können und müssen. Genau.
Ich möchte an dieser Stelle einfach mal sagen, das Flex-Ensemble sind 4 junge MusikerInnen. Kana Sugimura an der Geige. Sie wurde in New York als Kind japanischer Eltern geboren. Anna Schulz, sie spielt die Bratsche, sie kommt aus Polen. Marta Beismer, sie ist heute hier im Studio, wurde geboren in Utrecht und hat aber schon lange einen Koffer in Hannover. Und Johannes Nies am Klavier, geboren in Herdorf, und er ist Lehrbeauftragter in Hannover. Sie spielen seit 6 Jahren zusammen, seit 2014 nicht ganz so lange in der aktuellen Besetzung. Also sie haben alle 4 ganz unterschiedliche musikalische Sozialisationen. Sie sind anders musikalisch aufgewachsen. Wie kontrovers sind dann möglicherweise auch die Gespräche über Musik?
Ich würde sagen, dass es gar nicht so kontrovers ist, wie man vielleicht das jetzt vermuten könnte aufgrund der verschiedenen Nationalitäten, da wir doch alle auch einen bestimmten Teil unseres Studiums auch tatsächlich in Hannover verbracht haben. Und es gibt natürlich, ich sag mal so, vielleicht dann letztlich in der Interpretation merkt man dann doch, dass jeder seine verschiedenen Einflüsse hat. Aber ich würde doch sagen, dass man so in der größtenteils in der allgemeinen Umgang und auch ja in der Umsetzung doch eher schon auf einer Wellenlänge dann liegt und gar nicht so unterschiedlich geprägt ist.
Auch weil wir natürlich lange Zeit zusammen tatsächlich studiert haben, Kammermusik. Also dann haben wir zusammen diese Lehrerfahrungen gemacht und zusammen Wettbewerbe gemacht. Natürlich nicht am Anfang nicht mit Johannes, aber zumindest sind wir 3 Streicherinnen, haben uns damals auch gut kennengelernt musikalisch und zusammen gelernt.
Als Sie mit Inside Eroica ins Studio gegangen sind, ganz klar, da hat man ein künstlerisches Konzept. Gibt es dann dennoch Räume für spontane, überraschende Momente?
Also wir waren sehr gut vorbereitet. Natürlich sind da immer kleine Überraschungen, und das ist auch gut und das haben wir auch gebraucht, sonst wird es langweilig. Es war tatsächlich eine Aufgabe. Das Stück ist lange und es hat solche große Beziehungen. Die Struktur braucht man, das wirklich ganz zu spielen. Man kann nicht so gut kurze Abschnitte machen. Also es war sehr intensiv von der Aufnahmephase her. Also ich glaube, wir haben da wirklich alles gegeben, was wir hatten. Ja, und dann merkt man, wenn man wirklich so eine Konzertfassung aufnimmt, dann gibt es Überraschungen und wir können einander noch ein bisschen spontan aufeinander reagieren.
Ich meine, es kommt ja immer dazu, dass gerade als Pianist, man bekommt wieder einen neuen Flügel, muss immer sehen, wie es reagiert, wie man mit dem Raum interagiert, und dadurch ergeben sich immer schon neue Möglichkeiten, aber ich fand jetzt auch speziell für die Eroica hatten wir uns schon mehr oder weniger, glaube ich, auch innerhalb des Ensembles darauf geeinigt, da es eben sehr von der Struktur bestimmt ist, gerade vor allem in dieser Kammermusikversion, dass man jetzt nicht übermäßig große Freiheiten sich dann erlauben kann, alles eben im Hinblick, dass man dem Stück gerecht wird. Ich denke mal, das war dann auch letzten Endes die Idee dahinter, dass man sich dann auch nicht verliert, sondern jeder genau wusste, wo man hin möchte.
In der besonderen Aufnahme wollen wir uns jetzt ein bisschen zurücklegen und die Eroica ganz hören von Ludwig van Beethoven, die Symphonie Nummer 3 in S-Dur, arrangiert für Klavierquartett von Ferdinand Ries. Und Sie hören eine Aufnahme mit dem Flex-Ensemble.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Die Symphonie Nummer 3 in Es-Dur, die Eroica von Ludwig van Beethoven in einer Bearbeitung von Ferdinand Ries. Sie hörten das Flex-Ensemble aus Hannover. Martha und Johannes, wenn MusikerInnen so viel Zeit mit einem Werk verbracht haben und so intensiv im Studio aufgenommen haben, dann will man der Welt eigentlich mitteilen, was da entstanden ist. Das geht zumindest live im Moment nicht. Die weltweite Pandemie verbannt auch MusikerInnen ins Netz, ins Probenzimmer oder in die eigenen vier Wände. Wie gelangt denn jetzt die Novität Inside Eroica zu den Fans oder zu denen, die es werden sollen?
Das ist schade, dass das nicht möglich ist. Also wir hatten vor, das Konzert ein paar Mal zu spielen. Wir hatten auch vor, die zwei Stücke von Gordon als Uraufführung zu präsentieren. Mhm. Das kann leider nicht stattfinden. Wir hoffen natürlich, dass das nächstes Jahr weitergeht. Bis dahin hoffen wir, dass die Leute unsere CD hören und versuchen wir das auf diese Weise. Also es gibt ein paar schöne Kritiken mittlerweile auch. Es gibt uns auch ein bisschen das Gefühl, dass es lebt. Also sonst ist es auch ja, schwierig.
Wie sieht denn das Ensembleleben im Moment aus?
Im Moment tatsächlich
ruht es?
Ja, weil auch keine Proben momentan stattfinden und eigentlich so in der letzten Zeit dann überwiegend nur aus kleineren Meetings, wenn was zu besprechen war. Aber es ist tatsächlich momentan so ein bisschen ungewiss, wie sich dann die Zukunft gestaltet. Es sind jetzt für nächstes Jahr ab, ja, einige verschobene Konzerte stehen dann auf dem Plan, wo man hofft, dass sie zumindest in irgendeiner Form stattfinden werden. Aber ja, schwierig, das momentan positiv zu sehen, sage ich mal. Aber trotzdem möchte ich noch nicht die Hoffnung ganz aufgeben. Aber.
Also die vergangenen Monate haben wir es ziemlich gut überstanden, dachte ich. Wir hatten das Glück, dass wir diese CD aufnehmen konnten, bevor das alles dicht war. Und dann haben wir in der Zeit eigentlich ganz viel gearbeitet. Wir hatten diese Energie, wir wollten weitermachen, wir haben ganz viele Ideen gehabt, wir haben Anträge geschrieben, wir haben das Glück gehabt, ein Stipendium von der
Kulturstiftung
des Bundes zu bekommen. Und das hat uns auch wieder dazu gebracht, mit anderen Künstlern in Kontakt zu kommen. Und auch wenn man nicht tatsächlich spielt, also es gibt so viel zu überlegen und es gibt neue Ideen und das kann man dann auch ein bisschen in Ruhe überlegen. Und das war eigentlich für mich auch eine inspirierende Zeit. In August haben wir wieder gespielt und eigentlich August, September, Oktober hatten wir sehr viel zu tun. Und ja, das war fast, es fühlte sich fast wie normal. Es war natürlich nicht normal, weil es war ein sehr kleines Publikum und ganz viele andere Wege natürlich.
Einschränkungen.
Aber wir sind sogar nach Polen gefahren für ein Konzert. Wir haben in Hitzacker gespielt auf dem Festival. Wir haben ein eigenes Projekt Insomnia gemacht mit 3 Aufführungen. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit. Jetzt mit diesem neuen Lockdown war das plötzlich wieder alles weg. Jetzt sind wir ein bisschen müde von dieser Zeit und es ist schwierig, um wieder diese neue Inspiration zu finden, um weiter zu überlegen und neue Pläne zu machen, weil man weiß nicht, wann man diese Pläne tatsächlich ausführen kann. Also das, glaube ich, das Schwierige jetzt.
Vielen KünstlerInnen geht es ja im Moment wirklich auch nicht gut und viele treibt auch die Frage um, Sie haben es ja eben schon angedeutet, wie wird die Musiklandschaft nach der Pandemie aussehen? Gibt es denn dennoch Impulse für ein Neu oder Anders und Umdenken Ihrerseits?
Ja, also ich glaube, das ist auch für Musiker und Künstler, also wir versuchen uns so viel wie möglich anzupassen und es ist auch schön, um neue Ideen zu überlegen und ich glaube, wir haben genug Ideen, das ist, glaube ich, nicht das Problem, das ist nur, wann dürfen wir wieder, auch wenn es Einschränkungen überlegt ist. Ich glaube, das ist im Moment schwer zu sagen.
Liegt in dieser Krise auch eine Chance?
Es passiert ganz viel online. Live-Musik kann man nicht ersetzen, aber als zusätzliche Form kann das auch ganz interessant sein. Tatsächlich gibt es Möglichkeiten, auch in kleinere Räume aufzutreten, näher am Publikum, auch wenn wir diese Distance haben. Wir sind näher zusammen, weil es gibt einfach nicht diese riesen Konzertsäle, wo es voll ist. Also ich glaube, solche Initiativen und solche Konzepte können auch ganz schön sein. Und ich glaube, vielleicht wäre es in diese Richtung weiter entwickeln in den nächsten Jahren und weniger große Massenveranstaltungen, aber mehr kleinere Initiativen in kleinere Häuser mit ein gutes Hygienekonzept und so weiter.
Sie machen ja auch relativ viel Education, wenn ich richtig informiert bin.
Stimmt, also wir machen Konzerte für Kinder. Normalerweise gehen wir auch in der Schule, das ist jetzt natürlich auch schwierig. Da wissen wir auch noch nicht genau, wie es weitergeht, aber da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, also wenn eine Klasse zusammenkommen darf, dann können wir da vielleicht auch etwas machen. Also diese Ideen gehen immer weiter.
Und Sie haben ein kleines Festival.
Das leider auch nicht stattgefunden hat.
Das ist auch im Moment.
Stimmt. Das ist aber auch das Schöne. Das ist unsere eigene Initiative, wie unsere Konzertreihe. Also da haben wir die Freiheit, um spontan zu reagieren. Also wenn wir merken, etwas ist wieder möglich, können wir uns anpassen, können wir in dem Moment entscheiden, wir machen es dann, wir spielen 3 Konzerte draußen zum Beispiel oder wir machen ein Wanderkonzerte-Reihe oder irgendwie etwas, was möglich ist. Also das ist auch eine Chance, um dann kurzfristig etwas auf die Beine zu stellen. Das ist ein Vorteil und wir hoffen natürlich, dass in 2021, dass wir das durchführen können. Ich bin eigentlich ziemlich positiv. Also ich glaube, es gibt auch ganz viele Musiker und Künstler, die in einer sehr schwierigen Situation sind. Und ich realisiere mich auch, dass wir ziemlich viel Glück haben dieses Jahr, wie wir trotzdem Konzerte gespielt haben und auch diese Hilfe bekommen haben. Also das ist wirklich, ohne das wäre es nicht möglich gewesen. Ich verstehe, das ist eine unglaubliche schwierige Situation. Es hilft aber nicht. Wir müssen einfach weiter. Also ich glaube, es gibt nicht die Option, um jetzt aufzuhören und das wird auch nichts bringen. Solange die Ideen da sind und solange es Hoffnung gibt, dass irgendwie etwas wieder geht, machen wir weiter.
Genau. Also wir versuchen auch natürlich möglichst offen zu sein, neuen Formaten gegenüber. Wir hatten beispielsweise jetzt auch mal an einem Workshop teilgenommen von dem Volkert Ude, dem Konzertdesigner, um einfach auch auf Ideen zu kommen und um sich auszutauschen. Und ich glaube, das ist dann auch so der Weg, weil natürlich wir alle jetzt in dieser Situation irgendwie drinstecken und jeder für sich alleine genommen nicht es wirklich schaffen kann und man nur eigentlich gemeinsam irgendeinen Weg aus dieser gesamten Krise finden kann. Und ja, was es genau die Zukunft bringt, kann man ja nie genau sagen, aber wir wollen in jedem Fall offen bleiben. Und
das ist, glaube ich, auch zum ersten Mal, dass Musiker und Künstler sich mehr zusammen bewegen. Also das vorher war sehr individual und ich glaube,
genau, vielleicht jetzt ist die Chance auch durch die Krise, dass man merkt.
Wir machen das zusammen, genau.
Wie könnte denn so ein neues Format aussehen?
Eine Idee wäre zum Beispiel, um ein Konzert zu spielen, wo das Publikum in andere Sitzpositionen ist, also wir brauchen nicht diese normale Weg,
nicht die klassische
Bestuhlung zum Beispiel. Wir können dieses Raum schaffen. Wir können uns bewegen. Das Publikum darf sich nicht bewegen im Moment, aber wir können das. Es gibt Musik, die auch mit dem Idee Raum und Distanz spielt. Also wir können Kompositionsaufträge vergeben, die auch mit diesem Idee zusammenhängen. Wir können überlegen, wie Internetmusik aussieht oder wie vielleicht ein Stück, was wir live spielen, auch online funktioniert oder vielleicht geht das beides und kann das einander ergänzen. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Denkexperiment.
Wir wollen uns jetzt in der besonderen Aufnahme noch eine kleine Zugabe gönnen. Encore von Gordon Williamson. Wir haben es vorhin schon angesprochen, eine Art Parodie über das Thema und die Variationen des Finalsatzes. Johannes Niesen hat es schon gesagt. Wie ist der Komponist vorgegangen, Johannes?
Als Ausgangsmaterial hat er natürlich dieses Bassthema, das Grundthema des Finalsatzes genommen. Und davon ausgehend, ja, ist quasi mit den Mitteln des 21. Jahrhunderts, ich möchte jetzt nicht sagen unbedingt verfremdet, aber zumindest benutzt und sei es eben, dass man auf dem Klavier auch versucht, Flageolett-Töne zu spielen oder dass man dann auch mit einer Art Dämpfer auf den Tasten die Töne eben nicht mehr offen klingen lässt. Bei Streichern gibt es ja auch sehr viele verschiedene Spieltechniken.
Ja, perkussive Sachen und ganz viel Collegno, aber auch ganz viele hohe Töne. Also alles, um die Variationen auf eine neue Weise zu ergänzen.
War Gordon Williamson bei den Proben dabei?
Ja, der war auch bei der Aufnahme dabei, aber auch in der Proben. Und das hat einfach viel Spaß gemacht. Der hat uns viel gezeigt. Und es geht auch ganz viel um Timing. Es ist wie ein guter Witz. Also es geht eigentlich um Timing.
Das werden wir jetzt gleich hören. Inside Eroica mit dem Flex Ensemble. Aufgenommen wurde die Koproduktion von Deutschlandfunk Kultur mit AV Music im Februar 2020. Und bei AV Music ist die Produktion auch zu haben. Tonmeister war Hein Labs, Toningenieur Henri Taon, Tontechnik Regine Kraus. Und mit der Zugabe von Encore von Gordon Williamson geht nicht nur die CD, sondern auch die besondere Aufnahme heute zu Ende. Vielen herzlichen Dank meinen beiden Gesprächspartnern vom Flex Ensemble, Martha Balsme und Johannes Nies. Alles Gute Ihnen.
Danke.
Mein Name ist Carola Malter und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.